Ja, dann darf ich euch herzlich begrüßen zu unserem Bibelabend heute, Schritte durch die Bibel. Wir kommen zum Buch Nehemia, ein überaus interessantes Buch, gerade auch im Hinblick auf den Gemeindebau, wo wir einfach so viel praktische Belehrung haben drin. Ich möchte zum Anfang lesen das Wort aus Nehemia 6, Vers 3. Nehemia 6, Vers 3. Warte noch, bis wir es alle gefunden haben. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Wir sehen hier in diesem kurzen Wort etwas von Nehemias innerer Entschlossenheit. Er hat um keinen Preis willen, dass das Werk stillsteht. Und darum hat er sich durch nichts und niemand davon ablenken lassen. So wichtig war ihm das. Ich möchte noch beten und dann singen wir nachher noch ein Lied miteinander. Herr Jesus, ich danke dir vielmals für dein Wort, das wir haben dürfen, das so wunderbar und so vollkommen ist. Danke für die Beispiele, die wir haben dürfen, die Vorbilder, gerade auch die Bilderbücher, auch gerade im Alten Testament, wo so viel praktische Belehrung für uns drin hat. Und ich möchte dich bitten, dass wir als ein oder andere, gerade aus dem Beispiel von Nehemia, auch können für uns persönlich, aber auch für den Bau an deinem Haus, an der Gemeinde mitnehmen. Ich möchte dich bitten, zu unserem Reden, um dein Reden zu unseren Herzen, dass wir ja auch können, unsere Aufmerksamkeit auf dein Wort richten, dass du uns hilfst, auch zu konzentrieren, auch gerade am heutigen Abend auf dein Wort und dass du Segen schenkst. Bis auch bei unseren Lieben, die daheim sind, segnen und stärken du auch sie, auch im Glauben an dich. Amen. Ja, so wollen wir eintauchen in dieses sehr bildhafte Buch Nehemia. Das Buch ist ja nach der Hauptfigur, nach Nehemia benannt. Nehemia hatte seine Wurzeln vermutlich in Jerusalem und sein Name bedeutet Jahwe tröstet oder auch Trost Jahwes. Nehemia war der Sohn Hachalias und das bedeutet Jahwe betrübt. Und das passt sehr gut zur Geschichte der Juden. Der Herr betrübte Juda durch das Gericht, das er üben musste, aber er tröstete sein Volk auch wieder durch seine Gnade. Nehemia war ja Mundschenk am persischen Hof und vielleicht kam er durch den Einfluss von Esther in diese Vertrauensposition. Esther war ja die Stiefmutter von König Artasasta, unter dem Nehemia diente. Und als Mundschenk schützte er den König vor Giftanschlägen, was damals eine echte Gefahr war, ist mir aufgefallen, als ich Daniel 11 studierte, wie viele dieser Könige durch Vergiftung auch starben. Also vertraute der König Nehemia sein Leben an und Nehemia erwies sich als vertrauenswürdig. Später wurde er Statthalter von Juda genannt. Diese Funktion erhielt er von König Artasasta zugesprochen. Es fällt auf, dass große Teile des Buches in der Ich-Form geschrieben wurden, wie ein Tagebuch. Das betrifft den ersten Teil bis Kapitel 7, Vers 5 und den letzten Teil ab Kapitel 12, Vers 27. Ich lese uns den Beginn des Buches. Ich lese immer gerne auch den ersten Vers eines Buches als Einleitung. Das wollen wir auch hier tun. Nehemia 1, Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Also er war in der persischen Königsburg in der Winterresidenz im Monat Kislev, das ist November, Dezember, das 20. Jahr von König Artasasta. Und wir finden die Worte ich, mich, mein oder mir insgesamt mehr als 180 Mal in diesem Buch. Dazwischen finden wir aber auch einen Teil mit Namensregistern und dann auch die Kapitel 8 bis 10 über die geistliche Erweckung. Diese wurden nicht in der Ich-Form geschrieben. Und vermutlich war auch nicht Nehemia der Verfasser des ganzen Buches, sondern Esra. Er verwendete aber die persönlichen Aufzeichnungen von Nehemia. Die beiden Männer arbeiteten ja sehr eng zusammen bei der Einweihung der Mauern und auch bei der geistlichen Erneuerung in Jerusalem. Hinweise für Esra als Autor sind, dass Esra und Nehemia ursprünglich ein Buch bildete. Im frühen Judentum wurde auch Esra als Autor angenommen und es gibt auch sehr viele Parallelen im Schreibstil, zum Beispiel gleiche Redewendungen oder auch die Verwendung von Registern, die ganz klassisch sind für den Schreibstil von Esra. Wie auch immer, auf jeden Fall ist klar, dass Nehemia inhaltlich die Fortsetzung des Buches Esra darstellt. Wann wurde das Buch geschrieben? Wir finden im Buch folgende Zeitangaben. Nehemia kehrte im 20. Jahr von Artasasta zurück nach Jerusalem. Das war das Jahr 445, 13 Jahre nach Esras Rückkehr. Und kurz vorher, eben Ende 446, erhielt Nehemia den Bericht von Jerusalems Ergehen. Und die ersten 12 Kapitel des Buches Esra spielen alle in diesem 20. Jahr von König Artasasta. Und dann kehrte Nehemia 12 Jahre später zurück nach Persien, also 433 vor Christus. Und in Kapitel 13 sehen wir, dass Nehemia noch einmal nach Jerusalem zurückkehrte. Der genaue Zeitpunkt wird uns dort nicht genannt. Es war aber vermutlich noch unter König Artasasta und damit vor dem Jahr 423 vor Christus. Also doch eine ziemlich große Lücke zwischen Kapitel 12 und 13 von 12 bis 20 Jahren. Die letzte zeitliche Erwähnung, die finden wir in Kapitel 12, Vers 22. Dort wird König Darius erwähnt. Darius regierte ab 423 vor Christus und gleichzeitig war gemäß Geschichtsschreibung ab 410 vor Christus ein anderer Mann als Nehemia Statthalter von Judäa und deshalb geht man am besten von einer Abfassung in dieser Zeit 423 bis 410 vor Christus aus. Und damit ist auch klar, dass Nehemia zeitlich das letzte historische Buch des Alten Testaments ist. Und wir wissen auch, dass zu jener Zeit eben die Perser die Weltmacht waren. Sie kehrten eigentlich die Politik der Babylonier um. Babylon hat ganze Völker verschleppt aus ihrer Heimat und Persien förderte die Rückkehr der Nationen in ihre Heimatländer. Und dort wurden sie Statthaltern unterstellt und diese mussten dem König Bericht erstatten, wie es so lief am Ort. Und das war eine sehr große und gute Organisation. Im Buch Esther sehen wir, dass es 127 solche selbstverwaltete persische Provinzen gab. Und eine davon war eben Judäa. Und die Perser achteten aufmerksam auf alle Störungen oder auch Anzeichen von Rebellion. Das wurde ihnen sofort gemeldet von diesen Statthaltern. Und so wurde auch der Wiederaufbau Jerusalems kritisch betrachtet. Und da half es natürlich, wenn ein Vertrauensmann wie Nehemia damit beauftragt war. Das war sehr hilfreich dafür. Der Empfänger des Buches Nehemia, man kann davon ausgehen, dass das in erster Linie auch wieder das Volk Israel war, nach seiner Rückkehr. Dem Volk Israel wurde ja das babylonische Exil bereits im Gesetz in 5. Mose 28 vorausgesagt und von den Propheten wurde das auch immer wieder wiederholt und auch begründet, weil Israel versagt hatte und das Königtum auch versagt hatte. Und vor dem Edikt von Kyrus, das wir in Esra 1 finden, gab es eigentlich null Hoffnung für Israel. Der Tempel war zerstört, Jerusalem war ohne Stadtmauern, und der Überrest Israels lebte in der Gefangenschaft. Aber dann trat Gott auf den Plan, er machte das Unmögliche möglich. Die Juden kehrten zurück, der Tempel wurde wieder gebaut und nun auch die Stadtmauern. Und so ist Nehemia eine direkte Fortsetzung von Esra. 70 Jahre waren vergangen seit dem Aufbau des Tempels und Jerusalem lag immer noch zerstört da. Niemand wohnte freiwillig in Jerusalem und der Tempel war völlig ungeschützt, also der Zustand der ganzen Stadt war immer noch trostlos. Und deshalb legt das Buch Nehemia den Schwerpunkt auf den Wiederaufbau der Mauern und auch auf der Wiederherstellung des öffentlichen Lebens in Jerusalem. Nach Nehemias Auftreten war Jerusalem wieder geschützt und es war wieder bevölkert. Und so sehen wir in diesem Paket Esra, Esther und Nehemia vor allem Gottes unverdiente Gnade. Er steht zu seinem Bund mit Abraham und der Herr hatte sein Volk und seine Stadt nicht vergessen. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Jesaja 44, Verse 24 bis 26. Das ist vom Zusammenhang her die Stelle, in der der Herr das Auftreten von Kyros bereits weit im Voraus vorhergesagt hatte. Und da steht in Jesaja 44 ab Vers 24. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde ausgebreitet durch mich selbst, der die Zeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der aber das Wort seines Knechtes bestätigt und den Ratschluss ausführt, den seine Boten verkündeten, der zu Jerusalem spricht, werde wieder bewohnt, und zu den Städten Judas, werdet wieder gebaut, und ihre Trümmer richte ich wieder auf. Und die Erfüllung von dieser Stelle finden wir im Buch Nehemia. Allerdings, das haben wir bereits bei Esra gesehen, es fehlten zwei wesentliche Dinge in Jerusalem. Erstens der Thron Davids und zweitens der Einzug der Herrlichkeit des Herrn in den Tempel. Das wird sich beides erst in Zukunft erfüllen. Aber trotzdem musste der Tempel und auch Jerusalem widerstehen, damit der König der Juden überhaupt kommen konnte. Denn die Propheten sagten voraus, dass er dort in Jerusalem auftreten werde. Und das alles dem Volk Israel klarzumachen, das war der Grund der Abfassung. Und gleichzeitig war Nehemia auch eine Vorbereitung für das Volk Gottes. Es zeigt wichtige Kennzeichen eines Überrestes nach Gottes Wohlgefallen. Zum Beispiel das Sündenbekenntnis, der Gehorsam oder eben der Eifer für die Angelegenheiten Gottes. Also Israel oder Juda brauchte nebst der äußerlichen eben vor allem eine innerliche Erneuerung. Es musste zurückgeführt werden in die Verantwortung als Gottes Volk. Und wenn das geschieht, dann wird gleichzeitig das Volk auch wieder mit dem eigenen Versagen konfrontiert. Kaum wurde ein solcher Bund geschlossen, wurde er auch sofort wieder gebrochen. Also es war unmöglich, Gottes Bund einzuhalten. Israel wird das erst tun können, wenn sein Herz erneuert sein wird. Und in zweiter Linie sind wie fast immer auch wir hier und heute angesprochen. Wir finden im Buch Nehemia wichtige Lektionen zum Gemeindebau, zum Schutz der Gemeinde und auch zur Reinigung der Gemeinde. Also die Botschaft ist für uns sehr aktuell und sie richtet sich an uns persönlich, indem wir durch das Vorbild Nehemias lernen, wie wir in schwierigen Zeiten eben treu Gemeinde bauen können. Aber auch an die Gemeinde als Ganzes richtet sich die Botschaft. Es geht sehr oft um den Schutz und um die geistliche Erneuerung der Gemeinde als Ganzes. Also auch eine sehr persönliche Sache für uns. Wir werden das noch sehen. Wie wir bereits bei Esra gesehen haben, gehörten in der jüdischen und auch in der griechischen Bibel die Bücher Esra und Nehemia zusammen. In der lateinischen Übersetzung wurden die Bücher dann getrennt und Nehemia wurde zweiter Esra genannt. Nehemia ist ja das jüngste alttestamentliche Geschichtsbuch, kurz nach Nehemia oder auch zwischen Nehemia 12 und 13 wurde das letzte prophetische Buch, das ist Maleachi, verfasst. Und danach folgen mehr als 400 Jahre Schweigen bis zur Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Und wir finden sehr viele Parallelen von Nehemia 13 und dem Propheten Maleachi. Es werden genau dieselben Missstände angeprangert in Maleachi, die wir auch in Nehemia 13 finden. Also Maleachi zeigte den traurigen Zustand kurz nach der Erneuerung und Erweckung in Jerusalem, die Esra und Nehemia begleitet hatten. Interessant ist Nehemia auch, wenn wir die Prophetie aus Daniel 9, Vers 25 kennen. Die haben wir ja in einer Predigt auch angeschaut. Ich möchte uns das lesen. Daniel 9, Vers 25. Das ist die Prophetie der 70 Jahrwochen. Und da erklärt der Engel dem Daniel: So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Also hier wird vom Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems geredet. Diesen Erlass finden wir in Nehemia 2, und dort steht, das geschah im Monat Nisan, das ist im März 445 vor Christus. Und Daniel sagt, dass das Werk in schwierigen Zeiten, in bedrängten Zeiten vollendet werde. Und mit diesem Ereignis, diesem Erlass, beginnen die 69 Jahrwochen, die bis Palmsonntag am 6. April 32 nach Christus dauern. Also dem Tag, als der Herr Jesus als König in Jerusalem einzog. Nehemia 2 bildet da den Startpunkt. Und das alles deutet auch darauf hin, dass trotz Abschluss der alttestamentlichen Offenbarung Gott seinen Bund noch nicht vollständig erfüllt hatte, seine Verheißungen für Israel. Es gab zwar einen jüdischen Überrest, aber dieser war sehr gering. Die Juden besaßen weder das Land, noch waren sie eine freie Nation. Und vor allem eben der Thron Davids war leer. Und das waren alles Verheißungen für Israel, auf die es bis heute auch wartet. Und folglich ist das Alte Testament auch nicht der Abschluss der jüdischen Geschichte. Also Nehemia schließt die Geschichte Israels nicht ab. Das ist noch zukünftig. Zitate im Neuen Testament habe ich keine gefunden aus Nehemia, und auch die Person von Nehemia wird außerhalb dieses Buches nirgends sonst in der Bibel erwähnt. Noch ein Wort zur Geografie. Geografisch konzentriert sich Nehemia genau wie Esra sehr stark auf Jerusalem. Dieser Ort ist zentral für das erste und das zweite Kommen des Messias, deshalb auch diese große Bedeutung von Jerusalem. Aufgefallen ist mir, dass die 12 Stadttore erwähnt werden, immer wieder auch namentlich. Ich habe 42 Erwähnungen der Tore gezählt. Sie haben alle auch eine wichtige symbolische Bedeutung. Und interessant fand ich dann, als ich Offenbarung 21 als Parallelstelle gelesen habe, dass es dort eben auch genau diese 12 Tore geben wird, zwar mit anderen Namen, aber auch 12 Tore. Ich habe mich für folgende Gliederung entschieden des Buches. Die Kapitel 1 und 2 berichten von der Berufung und der Aussendung Nehemias für den Wiederaufbau Jerusalems. Dann finden wir in Kapitel 3 bis 6 den Aufbau der Stadtmauern trotz viel Widerstand von außen und von innen. Es folgen dann Angaben über den Schutz der Stadt und die Erinnerung an das Geschlechtsregister der Rückkehrer unter Serubabel. Das war auch eine Vorbereitung für die Besiedelung der Stadt Jerusalem. Kapitel 8 bis 10 berichten von der Erweckung in Jerusalem, die durch das Lesen des Gesetzes verursacht wurde. Dann geht es um die Besiedelung Jerusalems und die Wiederherstellung des öffentlichen Lebens in Kapitel 11 und 12. Und das Schlusskapitel behandelt den erneuten Bundesbruch Judas. Also im ersten Teil bis Kapitel 7 steht der äußerliche Wiederaufbau im Vordergrund und im zweiten Teil ab Kapitel 8 mehr die innerliche Erneuerung im Volk Gottes. In Stichworten würde ich das Thema des Buches nennen: Erneuerung der Mauern, des öffentlichen und des geistlichen Lebens in Jerusalem. Darum geht es. Es war eine Zeit des Neubeginns. Es geht in Nehemia vor allem darum, dass nun auch die Stadt wieder aufgebaut wurde, dass sie physisch und auch geistlich belebt wurde, nachdem in Esra bereits der Tempel wieder aufgerichtet wurde. Das alles war sehr eng verknüpft mit der ungeteilten Hingabe eines Mannes, und das ist Nehemia. Und deshalb wollen wir als erstes das Vorbild und die Geschichte dieses erstaunlichen Mannes betrachten. Das Buch beginnt ja mit den Worten, dies ist die Geschichte Nehemias. Und ich möchte an dieser Stelle vor allem auf das Vorbild Nehemias hinweisen. Er ist einer der herausragendsten Charaktere im Alten Testament. Wir finden keinen Makel an seiner Person. Zu Beginn in Nehemia 1 sehen wir sein Mitgefühl mit seinem Volk, auch seine Identifikation mit der Stadt Gottes. Das, obwohl er in einer hohen weltlichen Position war. Aber er war bereit, das alles aufzugeben oder zurückzustellen aus Liebe zum Volk Gottes. Und wir sehen dann sein Gebetsleben, das drückt sehr viel über sein Herz aus. Sein Sündenbekenntnis, aber auch sein Vertrauen in Gottes Gnade. Da möchte ich einfach Gottes Wort sprechen lassen. Das Gebet von Nehemia aus Nehemia 1 ab Vers 4. Das ist die Grundlage des ganzen Buches. Er hörte von der Zerstörung Jerusalems und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Das war das Gebet Nehemias. Und dann geschah nichts. Nehemia wartete. 4 Monate dauerte es. 4 Monate nach seinem Gebet öffnete der Herr eine Tür. Und so kam es zum Erlass von König Artasasta. Nehemia wurde als Statthalter nach Jerusalem geschickt, um mit dem Wiederaufbau Jerusalems zu beginnen. In Nehemia 2 erfahren wir, dass Nehemia ständig mit Gott in Verbindung war. Wir finden ab hier immer wieder kurze Stoßgebete in allen schwierigen Situationen. Nehemia ist das Buch der Stoßgebete. So betete er, als er seine Bitte vor dem König vorbrachte. Genauso betete er später, als die Feinde aktiv wurden. Immer Gebete mit 3-4 Worten, kurz und prägnant. Nehemia war sich gewohnt, sich an Gott zu wenden, und er suchte seine Stärkung. Eines dieser Kurzgebete lautete, nun aber stärke du meine Hände. Punkt, fertig. Und so gewann Nehemia Vertrauen in Gottes Hilfe und Mut, wenn Widerstand auftauchte. Als Nehemia in Jerusalem ankam, machte er zuerst eine Standortbestimmung und dann ermutigte er die Juden zum Werk und gab auch sein persönliches Zeugnis ab. Ich möchte das auch lesen, Nehemia 2, Vers 17 und 18. Nehemia sprach dazu den Vorstehern. Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Also Nehemia wusste, dass er sein Volk gewinnen musste. Es sollte kein Alleingang sein, sondern eben er ermutigte das Volk mit dem Hinweis auf Gottes gute Hand. Nehemia ging immer wieder ruhig, überlegt, aber auch mutig vor. Er ermutigte und ermahnte sein Volk für den Aufbau und er gab klare Anweisungen. Er tat das, was Gott ihm ins Herz gab, steht im Kapitel 7, Vers 5. Und er zeigte großen Eifer für die Dinge des Herrn. Also konnte Nehemia beides, Gebet und Glauben, aber auch mutiges und fleißiges Handeln. Spurgeon hat mal gesagt, Aktivität ohne Gebet ist Vermessenheit. Und Gebet ohne Aktivität ist Heuchelei. Nehemia kannte beides, das Gebet und das Handeln. Sehr eindrücklich ist Nehemias Umgang mit Widerstand. Hier bewährte sich sein Glaube immer wieder. Immer wieder betete er, wenn Widerstand auftrat. Und daraus wuchsen Vertrauen und neuer Mut. Nehemia nahm Bedrohungen ernst, aber nicht so ernst, dass er die Arbeit unterbrochen hätte. Das heißt, er war realistisch und traf Maßnahmen, er war aber niemals ängstlich und mutlos. Er ließ sich auch nicht einschüchtern. Ich lese dazu aus Kapitel 2, den Vers 20. Die Widersacher spotteten über ihn und über sein Werk, und er antwortete ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Und so war Nehemia ein Ermutiger. Er stärkte sein Volk mit Worten und mit seinem Mut. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Nehemia zeichnete auch aus, dass er überaus selbstlos war. Er verzichtete auf Lohn, er sorgte für den Unterhalt von 150 Arbeitern, er suchte nie den persönlichen Vorteil. Immer schaute er auf das Ganze, auf die Gesamtheit des Volkes und auf den Vorteil der anderen. Nehemia lag aber auch der innere Zustand Jerusalems am Herzen. Er führte das Volk an, zum Herrn umzukehren und einen neuen Bund mit Gott zu schließen. Und als er am Ende des Buches von Missständen hörte, da reiste er von Persien zurück, kurze 4 Monate Reise, und ordnete diese Missstände. Dabei war er kompromisslos, er deckte Sünde auf und er forderte auf zur Umkehr und zur Reinigung. Und das ist uns alles zur Belehrung geschrieben. Unsere Frage, wenn wir das hören, sollte lauten, zeichnen diese Eigenschaften auch mich aus? Was kann ich vom Vorbild von Nehemia lernen, von seinem persönlichen Leben? Für Leiter gibt es kaum ein gewinnbringenderes Studium als das Leben Nehemias. Unser Herr braucht heute noch solche Männer und Frauen, wie Nehemia es war. Und damit komme ich zu einem zweiten übergeordneten Thema des Buches, das ist die gute Hand Gottes. Ich möchte auch dazu 2 Stellen mit uns lesen, Nehemia 2, Vers 7 und 8, beginne ich. Nehemia sprach dann mit dem König, ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann, und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und dann noch Kapitel 6, Vers 15 und 16, das ist am Ende des ganzen Baus. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Also ganz ähnlich wie vor Nehemia bereits Esra, sah Nehemia Gottes gute Hand hinter allem Guten, was er für sein Volk und für sich persönlich tat. Also diese beiden Männer rühmten sich nicht selbst, sondern sie erkannten, dass Gottes gute Hand dies alles tat. Es ist auch interessant, welche Namen Nehemia Gott gab. Er redet vom Gott des Himmels, also der Gott, der alle Macht hat. Er redet vom furchtgebietenden Gott, der zu fürchten ist. Er redet vom Gott Israels, der sein Volk erlöst hat und zu ihm steht. Und er sagt, mein Gott, was seine persönliche Beziehung ausdrückt. So redete Nehemia mit Gott. Und das Werk des Mauerbaues begann und endete mit der Hand Gottes. Also der Herr brauchte die Assyrer und auch Babel zur Züchtigung für sein Volk. Und nun braucht er Kyros und Artasasta, die persischen Könige, zur Wiederherstellung für sein Volk. Und Gottes Hand war es, die Nehemia zum Segen für sein Volk an den persischen Königshof führte. Ähnlich wie vor ihm bereits Esther oder noch viel früher Josef in Ägypten. Gottes Hand war es, die die Bewilligung zum Mauerbau veranlasste, das haben wir gelesen. Und Gottes Hand machte den Rat der Feinde zunichte, steht in Kapitel 4, Vers 9. Also aller Widerstand wurde durch Gottes Hand zunichte gemacht. Und der Herr gab Nehemia auch immer wieder ins Herz, was er zu tun hatte. Und das Resultat war, das Werk wurde trotz Widerständen vollendet, nicht dank den Juden oder nicht dank Nehemia, sondern dank Gottes guter Hand. Und sogar die Feinde merkten, dass das Werk Gottes war. Und gleichzeitig brauchte es Menschen, die sich willig zur Verfügung stellten, wie ein Nehemia. Und diese beiden Seiten finden wir sehr deutlich als übergeordnete Themen in diesem Buch. Diese beiden Punkte, Gottes gute Hand und seine Werkzeuge in seiner Hand, das bildet den Hintergrund. Und wenn diese Dinge zusammenspielen, dann kommen erstaunliche Werke zustande. Und ein solches Werk war mit Sicherheit der Wiederaufbau der Stadtmauern Jerusalems in nur 52 Tagen. Wir können uns fragen, warum dieser Bau so wichtig war. Ich habe es angedeutet, Jerusalem und damit auch der Tempel waren schutzlos gegenüber allen Bedrohungen. Deshalb lebte auch kaum jemand freiwillig dort. Es war viel zu gefährlich. Eine Stadtmauer diente dem Schutz der Stadt. Sie gibt Sicherheit und sie soll fernhalten, was nicht hineingehört. Und der Tempel als Wohnort Gottes musste geschützt werden vor allem Unerwünschten. Und dazu brauchte es eine trennende Mauer. Das deutet auch Hesekiel 42, Vers 20 an. Und so muss auch die Gemeinde geschützt werden. Einerseits vor der Welt und andererseits vor allem, was auch der gesunden Lehre widerspricht. Ich fand es sehr schön und bewegend zu sehen in Nehemia 3, wie das Volk gemeinsam baute, jeder an seinem Platz. Es gab 30 Bautrupps. Die Kinder schauen das am nächsten Sonntag an. Sie bauten wirklich Seite an Seite. Oberste, Priester, Handwerker, einfache Männer und Frauen, alle an ihrem Platz. Und besonders erstaunlich wird dieses Werk, wenn wir an den Widerstand denken, den Gottes Volk beim Wiederaufbau erlebte. Und das ist auch ein geistliches Prinzip. Wenn Menschen sich aufmachen für das Werk des Herrn, dann sucht sich Satan ebenfalls seine Werkzeuge, die dieses Werk zum Stillstand bringen sollen. Und diese Werkzeuge waren sowohl Heiden als auch Juden. Kurz zusammengefasst könnten wir sagen, dass Nehemia folgende Angriffe erlebte. Zuerst Spott und Verleumdung in Kapitel 2 und 3. Dann Einschüchterung von außen und Entmutigung von innen in Kapitel 4. Dann Bosheit von innen in Kapitel 5. und Angriffe gegen die Person des Leiters in Kapitel 6. Das waren die Angriffe. Im Widerstand von außen waren Tobia und Sanballat die führenden Männer. Sanballat war ein Moabiter, Tobia ein Ammoniter. Ihre Völker waren schon immer Feinde Israels. Es steht auch, dass beide Samariter waren. Sie gehörten zu einer Mischbevölkerung, die Heidentum und Judentum vermischte. Und beide ärgerten sich, dass jemand gekommen war, um das Wohl Israels zu suchen. Und dann wird noch ein dritter Widersacher genannt, Geshem. Er war ein Nachkomme Ismaels. Also alle Widersacher waren Blutsverwandte des Volkes Israel, von Lot oder von Ismael. Sanballat kam aus dem Norden, Tobia aus dem Osten, Geshem aus dem Süden von Jerusalem. Und dann werden noch die Astoditer genannt, die kamen aus dem Westen, aus dem Philisterland. Also von allen vier Seiten gab es Bedrängnisse. Und im Inneren waren die vornehmen Leute, das waren die Führer im Widerstand. Es steht zuerst, sie beugten ihren Nacken nicht zum Dienst. Dafür beuteten sie ihre Brüder aus, die eben arbeiteten. Sie verbündeten sich mit dem Feind der Juden, mit Tobia. Es gab sogar falsche Propheten, die sich vom Feind brauchen ließen. Aber eben auch die Entmutigung durch die vielen Angriffe im Inneren, das waren so, ja, der Widerstand im Inneren. Und das alles zeigt uns, dass Satan immer Helfer findet, um dem Werk Gottes entgegenzuwirken. Sein Ziel ist es, das Werk stillstehen zu lassen und das Wohl des Volkes Gottes zu stören. Und auch das dient uns zur Belehrung. Die Angriffe sind heute genau die gleichen. Der Spott, der Widerstand von außen, die Verleumdungen, die schlechten Bündnisse, die Entmutigung, die Streitereien im Inneren und so weiter. Und so gibt es Widerstand, das ist eine Tatsache, aber bei Nehemia können wir vor allem lernen, eben wie siegreich und geistlich mit Widerstand umgegangen werden kann. Nehemia ließ sich nicht beirren. Er suchte den Herrn im Gebet und er traf Maßnahmen zum Schutz des Volkes und vor allem blieb er treu und standhaft im Werk. Ich möchte da einfach auszugsweise einige Stellen mit uns lesen, die das veranschaulichen. Auch zur Ermutigung, wie wir mit Widerstand umgehen können. Ich beginne mit Nehemia 4, Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Also Nehemia ging bei allen Angriffen zuerst ins Gebet. Er traf aber auch Maßnahmen, die waren klug, er stellte Wachen auf. Und diese Dinge, Gebet und Wachsamkeit, sind auch heute ein guter Schutz gegen alle Angriffe. Dann die Verse 8 und 9 im gleichen Kapitel. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihnen ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Also Nehemia war ein Ermutiger seines Volkes und wir brauchen das immer wieder. Mal ermutige ich dich und mal ermutigst du mich wieder. Nehemia ermutigte dazu, Gott zu fürchten, nicht die Menschen. Angst lähmt, Gottesfurcht dagegen bewirkt eben den mutigen Gehorsam. Dann zum Widerstand im Innern, da lese ich Nehemia 5, Vers 7 bis 9. Nehemia hörte das, was da vorgefallen war, und dann steht, dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, an die Heiden verkauft, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen. sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden, unserer Feinde? Also Nehemia kritisierte den Widerstand im Innern ganz offen. Er deckte auf, dass dieses Handeln gegen das Gesetz Gottes war. Und siehe da, sehen wir im Vers 12, die Reichen waren bereit, der Ermahnung zu gehorchen. Zu Beginn haben wir Nehemia 6, Vers 3 gelesen. Da steht, dass Nehemia fest im Werk stand, es sollte nicht stillstehen. Er ließ sich durch List und Verleugnung nicht davon abhalten. Er war nicht bereit, mit dem Feind zu verhandeln oder sich mit ihm zu verbünden. Und dann Nehemia 6, Vers 11 und 12. Da war ein Mann namens Schemaja, der wollte ihn überreden, mit ihm in den Tempel zu kommen, um sich dort zu verstecken. Nehemia sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen, denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Also Nehemia hatte Unterscheidungsvermögen. Er kannte das Wort Gottes und er wusste, als Nichtpriester durfte er nicht ins Innere des Tempels gehen. Also ging er auch nicht. Und deshalb erkannte er, dass es sich hier um eine Verführung handelte. Ja, Nehemia ist ein wunderbares Beispiel darin, Mutlosigkeit zu überwinden und inmitten von Widerstand festzustehen. Und das Ergebnis haben wir bereits gelesen. In 52 Tagen wurde dieses gewaltige Werk vollendet. Dank Gottes guter Hand, dank Gebet, dank Tatkraft und Wachsamkeit. Und so war Jerusalem wieder gesichert und stand unter der Herrschaft der Juden. Und dann war die Mauer fertig gebaut. Und dann ging es um den Schutz und um die Besiedelung von Jerusalem. Es war ja damals ein Opfer, in Jerusalem zu leben. Keiner tat das freiwillig. Die Stadt war viel zu groß für die geringe Anzahl Einwohner. Zum Schutz von Jerusalem wird uns zuerst in Kapitel 7 die Wichtigkeit der Wachen vorgestellt. Ihre Aufgabe war es, darüber zu wachen, wer in die Stadt einging. Das steht in Nehemia 7, Vers 3. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich, und es gab keine neu gebauten Häuser. Das war die Situation Jerusalems, und man stellt eben die Wachen auf, um die Stadt zu schützen. Und auch das ist für die Gemeinde sehr wichtig. Wir müssen unsere Tore bewachen, unsere Eingangstore. Wir müssen gut prüfen, wer zur Gemeinde zugelassen wird. Irrlehre, Ungläubige, falsche religiöse Systeme oder auch die Anpassung an diesen Weltlauf, das hat keinen Platz in der Gemeinde. Und dafür sind die Türhüter auch da. Und dann sehen wir, wie das Volk allmählich Jerusalem wieder bevölkerte. Es gab einige wenige Freiwillige, die das taten, weil sie überzeugt waren davon, dass es richtig ist. Und dann gab es solche, die per Los dazu verpflichtet wurden. Jeder zehnte Mann musste nach Jerusalem ziehen. Und zuletzt wurde die Mauer eingeweiht und das war ein Ereignis großer Freude. Diese Freude war von Gott und sie war das Ergebnis all dieser Gehorsamsschritte. Ich lese das auch vor, Nehemia 12, Vers 43. Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und Kinder freuten sich, und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Ja, so war dieser Mauerbau fertig. Der äußere Schutz des Volkes Gottes war gewährleistet, aber der Tempel und der Mauerbau reichte nicht aus. Es brauchte noch etwas mehr, eine Rückführung des Volkes zum Herrn. Es geht dem Herrn nicht primär um Äußerlichkeiten oder um Gebäude, sondern es braucht vor allem ein verändertes Inneres. Und in Kapitel 8 wendet sich der Bericht eben dieser inneren Erneuerung zu. Und wir finden in diesen Kapiteln 8 bis 10 eine der eindrücklichsten Bußbewegungen der Bibel. Und die Schlüsselfigur dieser Erweckung war der Priester Esra. Also offenbar war nach seiner ersten Reformation im Buch Esra nun wieder eine Erneuerung nötig. Und es ist so wunderbar zu lesen, wie alles begann. Ich lese da aus Esra 8 die ersten drei Verse und dann auch noch Vers 7 und 8. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Vers 7. Und Jeschua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sapetai, Hodia, Masaya, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Wir sehen hier, dass jede Erweckung vom Lesen und Auslegen des Wortes Gottes ausgeht. Das Volk wollte das Wort Gottes hören, wie ein Mann, jung und alt, kamen zusammen. Und dann wurde das Gesetz vorgelesen und erklärt. Jeder sollte den Sinn verstehen. Im Neuen Testament finden wir die Tatsache, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und das war hier auch so. Und dann sehen wir die weiteren Schritte in den folgenden Kapiteln. Die Herzen wurden berührt. Das Volk erkannte die persönliche und die nationale Sünde und sie reagierten mit Betroffenheit, mit Trauern und Weinen. Das Volk fastete, es demütigte sich und es bekannte seine Sünden, also eine richtige Bußbewegung, die da entstand. Und dann sonderte sich Israel von den Fremden ab. Gemeint sind die Mischehen von Juden mit Heiden. Also das Lesen von Gottes Wort führte zum Wunsch, Dinge in Ordnung zu bringen, sich abzusondern von der Welt und aktiv eben auch gehorsam zu üben. Dann sehen wir in Kapitel 9, da kann ich nicht darauf eingehen, auch das eindrückliche Gebet der Leviten, das an Gottes Treue und Israels Untreue erinnert. Und die Folge des Gebetes, das möchte ich nun wieder lesen, das war in Kapitel 10, Vers 1. Aufgrund alles dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Dann werden die aufgezählt und dann im Vers 29. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder zum Gesetz Gottes abgesondert hatten, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Also aufgrund von all dem, was Gott tat, verpflichteten sich die, die sich von den Heiden abgesondert haben, dazu, sich wieder an Gottes Gebote zu halten. Nehemia war der Erste, der diese Verpflichtung unterzeichnete. Und konkret wollten die Juden drei Dinge tun. Erstens, sich nicht vermischen mit den Heiden. Zweitens, den Sabbat halten. Und drittens, den Dienst am Haus Gottes unterstützen. Also können wir sagen, in diesen Kapiteln 8 bis 10 finden wir die Kurzform einer geistlichen Erweckung. Sie beginnt mit dem Hören auf das Wort Gottes. Das führt zu Buße und Gebet. Es folgt die Absonderung von der Welt. Und der nächste Schritt ist der Wunsch, sich Gottes Wort unterzuordnen. Ja, brauchst du oder brauche ich Erweckung im persönlichen Leben? Dann sind es diese Schritte, die wir tun können. Angefangen beim Wort Gottes, dort beginnt jede Erweckung. Also das ist an und für sich wirklich eine wunderbare Geschichte. Das Traurige ist aber, dass bereits nach wenigen Jahren dieser Bund wieder gebrochen wurde. Israel hatte zu hoch geschworen. Kaum war Nehemia weg, kehrten die Juden zu ihren früheren Sünden zurück. Ich habe mir gedacht, vermutlich hat Israel nichts aus der Geschichte gelernt. Bereits ihre Väter waren unfähig, den Bund mit Gott zu halten. Und die Generation Nehemias war nicht besser als die Juden in der Wüste. Und da sehen wir die Problematik der menschlichen Vorsätze. Ich kenne das auch gut. Man nimmt sich ganz viel vor und denkt, das und das und das mache ich dann alles. Und im Vertrauen auf die eigene Kraft sind solche guten Vorsätze eben oft sehr bald gebrochen. Ich möchte da betonen, Vorsätze sind nicht schlecht, aber sie sollten in der richtigen Abhängigkeit von Gott auch gemacht werden. Im Wissen, dass unser sündiges Wesen eben verdorben ist und es auch bleibt. Und wenn wir dann Kapitel 13 anschauen, dann wurden genau die drei Vorsätze gebrochen, zu denen sich die Juden mit einem Eid verpflichtet hatten. Es wurden Mischehen geschlossen, der Sabbat wurde nicht gehalten und die Diener des Hauses des Herrn wurden nicht mehr unterstützt. Also das, was sie sich verpflichtet hatten dazu. Und wer war der Erste, der davon abgefallen ist? Es war der Priester, der Hohepriester Eliaschib. Er war ein Enkel von Jeschua, also dem Mann, der den Tempel gebaut hatte. Und er war der Mann, der beim Mauerbau als Erster erwähnt wurde, in Kapitel 3, Vers 1. Der Erste, der arbeitete, war Eliaschib, der Hohepriester. Und doch war er eine sehr zwiespältige Person. Lese Nehemia 13, Vers 4 und 5. Vorher aber hatte Eliaschib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte. Dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Also was haben wir gelesen? Eliaschib hatte sich mit Tobia, dem Ammoniter, dem Feind Israels und damit auch dem Feind Gottes, verschwägert. Und noch schlimmer, er verschaffte dem Feind Gottes Zutritt ins Haus Gottes. Im Gesetz Gottes in 5. Mose 23 steht, dass kein Ammoniter und kein Moabiter Zugang zum Haus Gottes haben dürfe. Und Eliaschib ließ Tobia hinein. Und was waren die Früchte davon? Sein Enkel folgte seinem schlechten Beispiel und heiratete eine Tochter von Sanballat, dem anderen Widersacher Israels. Auch das Volk ging solche Ehen ein. Und alle weiteren Missstände waren eine logische Konsequenz dieser Vergehen. Der Abfall vom Gesetz, die Entweihung des Sabbats, das Aufhören der Unterstützung der Priester und Leviten, sodass diese nicht mehr im Haus Gottes dienen konnten. Also wir sehen hier einerseits die Verantwortung der Führer und gleichzeitig auch die große Gefahr der Ehen mit Ungläubigen. Also diese waren der Ursprung der weiteren Sünden. Und das ist bereits das dritte Mal nach Esra 10 und Nehemia 9, dass dieser Missstand angegangen werden musste. Nehemia reiste sogar extra zurück nach Jerusalem, kurze 4 Monate, um diesen Missständen zu wehren. Er wies streng zurecht, er traf konkrete Maßnahmen gegen das Böse und für das Gute. Und interessant auch, dass er immer wieder auf Zusammenhänge hinwies. Also er kannte die Schrift, er sagte zum Beispiel, dass Israel durch das Entheiligen des Sabbats weggeführt wurde. Jeremia hatte das angekündigt. Oder er sagte, dass Salomo von den Frauen zur Sünde verführt wurde. Also so ermahnte Nehemia im Hinblick auf das Wort Gottes. Und so brachte er äußerlich alles in Ordnung, zumindest vorübergehend. Ich lese da den Schluss des Buches ab Vers 30, Nehemia 13. So reinigte ich sie von allem Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Also äußerlich war vieles wieder in Ordnung, aber das traurige Fazit bleibt. Weder der Wiederaufbau Jerusalems noch die Rückkehr zum Gesetz führte zu einer nachhaltigen geistlichen Erneuerung in Israel. Und diese wird erst stattfinden, wenn der Herr Jesus das Herz Israels verändern wird. Und solange der Mensch selbst seine Gerechtigkeit aufrichten möchte, ist das unmöglich. Also zuerst muss die menschliche Kraft gebrochen sein. Dann möchte ich noch auf 3 Nebenthemen eingehen, die mir aufgefallen sind. Eines sind die Namensverzeichnisse. Ich habe auf dem Arbeitsblatt aufgeschrieben, welche Verzeichnisse man findet. Zum Beispiel das Verzeichnis der am Mauerbau beteiligten Männer oder auch das Verzeichnis derjenigen, die eine feste Abmachung mit dem Herrn trafen. Auch das Verzeichnis der Bewohner Jerusalems und so weiter. Ihr seht das auch auf dem Blatt. Und warum waren diese Verzeichnisse so wichtig? Man tendiert ja dazu, da einfach quer zu lesen. Aber wir sehen an diesen Verzeichnissen, dass der Herr jedes Werk für ihn anerkennt. Er wird auch unsere Werke, die wir aus Liebe zu ihm tun und zu seinem Haus, wird er bemerken und sie auch belohnen. Interessant fand ich auch an diesen Verzeichnissen, dass es jeden brauchte für den Bau und für den Schutz der Mauer. Also jeder musste an seinem Platz stehen. Wenn einer seinen Platz verlassen hätte, dann hätte das ganze Werk Schaden erlitten. Dann wäre die Mauer nicht vollständig gebaut worden. Also die Wichtigkeit, dass jede Person an seinem Platz steht. Und wir sehen auch, dass es verschiedene Mitarbeiter braucht, um das Werk Gottes zu tun. Ein Einzelner hätte es nicht geschafft, die Mauer zu bauen oder Jerusalem zu besiedeln. Eine einzelne Person kann auch nicht Gemeinde bauen. Es braucht ein Miteinander. Männer und Frauen arbeiten Seite an Seite und jeder am Platz, der ihm zugewiesen ist. Ein weiteres Thema, das vielleicht etwas überrascht, das ist die Freude. Ist mir aufgefallen, wie viel Freude im Buch Nehemia vorkommt. Also viel Bedrängnis, aber auch viel Freude. Zum Beispiel, nachdem die Mauer gebaut war, große Freude. Auch nachdem das Volk zum Herrn umgekehrt war, große Freude und ein Fest. Nachdem es das Laubhüttenfest gefeiert hatte, große Freude. Nachdem es die Priester und Leviten versorgt hatte, die Freude, immer wieder die Hinweise über die Freude im Volk Gottes. Wir haben bereits von der lauten Freude bei der Einweihung der Stadt gelesen, die war weit herum zu hören. Gott hatte sie bereitet und das ist die Freude am Werk des Herrn, am Tun des Werkes des Herrn. Oder wir kennen die Stelle aus Nehemia 8, Vers 10, als Israel über seine Sünde weinte und sie wurden getröstet mit den Worten, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und so verwandelte der Herr das Weinen über die Sünde in Freude über Gottes Gnade. Und ein letztes wichtiges Thema ist der Dienst der Leviten und auch der Dienst allgemein am Haus Gottes. Die Leviten werden sehr oft in diesem Buch erwähnt, vor allem in den Kapiteln 7 bis 13. Sie waren an der Gesetzeslesung beteiligt, auch an der Auslegung des Gesetzes. Sie leiteten das Gebet in Kapitel 9. Sie waren beteiligt am Bundesschluss, an der Besiedelung von Jerusalem und an der Einweihung der Mauer. Sie reinigten sich und auch das Volk, und sie waren für das Lob Gottes verantwortlich. Und so werden die Leviten sehr häufig erwähnt, aber auch die Tempeldiener, die Priester, Sänger, Torhüter finden alle ihren Platz in diesem Buch. Sie hatten wichtige Aufgaben bei der Besiedelung und der geistlichen Erneuerung des Volkes. Dann wollen wir uns wie gewohnt fragen, wo wir Christus sehen im Buch Nehemia. Erstens war der Wiederaufbau vom Tempel und von der Stadt Jerusalem seine Voraussetzung für das Kommen des Herrn Jesus. Dazu gehörte auch der Beginn der 69 Jahrwochen, anhand der man eben das Kommen des Herrn Jesus genau datieren konnte. Dann war das, was unter Nehemia geschah, auch eine Vorerfüllung vieler Prophetien, die noch ausstehend sind. Zur Zeit von Nehemia war das alles noch sehr unvollkommen. Es kehrte nur ein kleiner Teil Israels zurück ins Land. Die Juden waren keine souveräne Nation. Der Thron Davids blieb leer und die Herrlichkeit des Herrn kam nicht zurück ins Land. Aber das wird alles geschehen, wenn Christus Jerusalem wieder aufbauen wird und wenn er die Stadt seinem Volk zurückgibt. Und in dieser Erwartung lebt Israel weiterhin, und das wird sich vollkommen erfüllen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Unter Nehemia waren erste Ansätze da. Und auch von der Freude, die wir gelesen haben, die Freude war weit herum zu hören. Ich habe mir gedacht, wie viel größer wird die Freude sein, wenn die Verheißungen für Jerusalem vollständig erfüllt sein werden. Also auch das eine Vorschattung der wahren Freude, die noch kommen wird. Dann ist auch Nehemia selbst als Person in einigen seiner Eigenschaften ein Typus auf Christus hin. Nehemia gab freiwillig eine hohe Position auf. Er war ja ein geehrter Diener des Königs. Nehemia identifizierte sich mit der Not seines Volkes. Er weinte über der Not seines Volkes. Nehemia begehrte nichts Irdisches während seinem Dienst für sein Volk. Und genauso verließ auch Christus eine noch viel höhere Position. Er hatte nichts auf dieser Erde. Er nahm Anteil am Leiden seines Volkes. Er weinte über dem Schicksal seines Volkes. Und das alles, um seinem Volk eben die Rettung zu bringen. Nehemia reinigte auch den Tempel, das kann in Kapitel 13, Vers 7 bis 9 nachgelesen werden, und er ist auch da, tat er etwas, was der Herr Jesus später ähnlich tat. Er reagierte ähnlich auf die Entweihung des Tempels wie damals Nehemia und säuberte den Tempel von allem Bösen. Und noch eine letzte Parallele zu Christus. Es gibt da die 12 Stadttore rund um Jerusalem, da wäre interessant, zu jedem Stadttor könnte man auch Anwendungen machen. Viele weisen auch auf das Werk des Herrn Jesus hin, zum Beispiel gab es das Schaftor, durch dieses Tor wurden die Opfertiere zum Altar geführt. Und dieses Tor stand am Anfang des Wiederaufbaus, fand ich sehr interessant, man begann beim Schaftor, also beim Tor, das erinnert an das stellvertretende Opfer. Oder es gibt das Wassertor, das steht für das reinigende Wort Gottes und so weiter. Also diese Tore haben auch alle ihre Bedeutung, die oft auch auf Christus hinweisen. Wir wollen mit einigen persönlichen Anwendungen abschließen. Wir wollen vor allem lernen von der Person Nehemias. Er ist ein Vorbild in vielerlei Hinsicht. Er ist ein Vorbild des Gebets und der Treue in einer sehr angefochtenen Zeit. Er ließ sich durch nichts vom Werk abhalten. Er ließ es niemals ruhen. Ich möchte lernen, von ihm das Werk Gottes aktiv und mit Hingabe zu tun. Nehemia war auch bereit, einen hohen Preis dafür zu bezahlen, eine gute Position aufzugeben und immer wieder auf eigene Vorrechte zu verzichten. Vor allem war Nehemia in einer ständigen Gebetsverbindung mit dem Herrn. Das ist wirklich eindrücklich. Er konnte lange, ausführliche Gebete, aber auch eben die kurzen Stoßgebete mitten im Alltag. Er bereitete seinen Dienst immer wieder mit Gebet und mit Fasten vor. Und er betete während seinem Dienst immer wieder. Wir wollen auch lernen von Nehemias Betroffenheit über den Zustand seines Volkes und von seinem Anliegen für sein Volk. Diese Betroffenheit, auch das trieb ihn wieder ins Gebet hinein. Dann zeigt uns das Buch Nehemia auch, dass der Feind immer sofort aufstehen wird, wenn das Werk des Herrn getan wird. Er möchte verhindern, er möchte das Werk zum Stillstand bringen. Und er braucht die gleichen Maßnahmen wie damals. Spott, Hass, Verlockungen, Verleumdungen, Angriffe von innen und von außen. Und wir sind aufgerufen, wachsam zu sein beim Gemeindebau. Sie bauten mit der einen Hand, mit der anderen hatten sie die Waffe in der Hand. Wir sollten reagieren wie Nehemia, den Herrn im Gebet suchen, nicht weichen, wachsam bleiben und vor allem treu an der Arbeit bleiben. Und so wehrte Nehemia den Widerstand und auch die Gedanken der Entmutigung immer wieder ab. Dann zeigt uns Nehemia auch die Wichtigkeit der Absonderung. Auch die Gemeinde braucht solche Mauern als Schutz. Sie braucht aufmerksame Torhüter gegen den Feind. Echter Gottesdienst ist nur möglich, wenn Absonderung von dem, was nicht zu Gott passt, auch gelebt wird. Und die Mauern und die Torhüter erinnern uns daran, dass wir uns vor Einflüssen von außen auch schützen müssen. Wir sehen auch deutlich eben den Schaden durch Vermischung von Gläubigen mit Ungläubigen, vor allem in der Ehe. Ich denke, man kann das auch weiterfassen. Es gibt nichts Schädlicheres für ein Kind Gottes als eine enge Gemeinschaft mit einem Ungläubigen. Da ist der Abfall oft sehr nahe. Nehemia fordert uns auch dazu auf, unseren Platz einzunehmen, zum Schutz der Gemeinde und auch zum Tun des Werkes Gottes. Wenn jeder an seinem Platz steht, dann kann gemeinsam gebaut werden. Es braucht viele, um eine Gemeinde zu bauen und auch eine Gemeinde zu schützen. Wir müssen Seite an Seite bauen und keiner darf fehlen. Dann können wir auch sehr viel über Erweckung lernen. Zuerst einmal, dass jede Erweckung mit dem Wort Gottes beginnt und mit der Unterordnung unter das Wort Gottes. Umgekehrt beginnt jeder Niedergang mit dem Vernachlässigen des Wortes Gottes und dem Ungehorsam zum Wort Gottes. Und dann haben wir diese Merkmale echter Buße gesehen. Sie geht vom Wort Gottes aus. Sie bewirkt Sündenerkenntnis und Trauer darüber. Dann Absonderung vom Bösen. Und zuletzt die freiwillige Verpflichtung, sich an das Wort Gottes zu halten. Aber wir wollen es nicht tun in diesem Selbstverständnis, wie Israel es damals hatte, sondern eben in der demütigen Gebetshaltung eines Nehemias, der immer wieder die Hilfe Gottes suchte. Und zuletzt warnt uns das Buch Nehemia eben vor diesen Fehlentwicklungen, auch in unserem Leben. Es warnt uns vor allem Abweichen. Und bei Israel geschah das bereits kurze Zeit nach diesen großen Vorsätzen, nach dieser Erweckung. Und so fordert Nehemia mich und dich eben zu dieser persönlichen Standortbestimmung auch auf. Wo stehe ich? Bin ich ein Nehemia? Oder bin ich ein Israelit aus Kapitel 13, vermischt mit der Welt, dem Wort und dem Willen Gottes fern? Oder einer der Entmutigten, die Hände sinken lassen? Wir wollen uns neu stärken, uns neu auch prüfen über unseren Stand. Ich möchte mit der Freude abschließen, mit Nehemia 8, Vers 10 bis 12. Dem voran ging ja das Weinen des Volkes, als es die Worte des Gesetzes hörte und sein eigenes Versagen erkannte. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes, und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Ja, auch wenn wir oft zu Recht traurig sind über unsere Sünde, mir geht es so, dürfen wir uns an dieses Wort erinnern. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und so bewirkt das Verstehen des Wortes Gottes auch bei uns immer wieder diese Freude, diese große Freude, die hier erwähnt wird. Ja, ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke vielmals für das Buch Nehemia, das du geschenkt hast in deinem Wort. Danke vielmals für das Vorbild auch von dem Mann, von dem Nehemia, der als Leiter einfach so in dem Vertrauen, in der Abhängigkeit von dir auch gehandelt hat. Und wie er Mut gefunden hat, indem er sich in allem auf dich gestützt hat. Ja, danke auch, wie wir können lernen von ihm, wie er Angriff auch abgewehrt hat, wie er standhaft geblieben ist in allen Schwierigkeiten und Anfechtungen. Und hilf uns, dass wir einfach ja, auch dürfen, ein paar von diesen Eigenschaften vom Nehemia mitnehmen, darüber nachdenken und dass wir sie mit deiner Hilfe auch dürfen lernen, zu leben und umzusetzen. Ja, danke vielmals auch für deine gute Hand, die über allem steht. Man hat es gesehen beim Bau von Jerusalem. Wir sehen es aber auch in unserer Gemeinde. Wir haben auch Schweres erlebt und gleich dürfen wir sehen, deine gute Hand, die uns erhalten hat und wo wir einfach darauf vertrauen dürfen, dass sie uns auch als Ziel führen wird. Ja, und hilf du mir, hilf du jedem von uns, dass wir uns auch bereitwillig auch als Werkzeug dir zur Verfügung stellen. Hilf du auch dort, wo wir ja, mit Angriff, mit Entmutigung auch zu kämpfen haben, dass wir einfach neue Zuversicht gewinnen dürfen, auch im Aufblick auf dich. Und so bitte ich dich um Stärkung für jedes Einzelne. Bitte dich auch, dass du uns vorbereitest, auch gerade auf den Einsatz am Samstag, dass du uns den Mut schenkst, dass du uns ja, auch Zuversicht schenkst im Hinblick auf den Tag, dass du das Gelingen schenkst, auch in allen praktischen Vorbereitungen und ja, auch Kraft für das, was wir brauchen, auch gerade an diesem Tag. Ja, und so bitten wir um dein Segen für den Abend, um dein Mitkommen. Und wir wollen auch weiter einfach bitten, um dein baldige Wiederkommen. Und dass wir dürfen parat sein, wenn es so weit ist. Amen. Singen wir doch noch das Lied, wo der Vers Nehemia 8, Vers 10 vertont ist. Es ist, glaube ich, das Lied 41. Die Freude am Herrn ist meine Kraft.